George Russell schlägt in Österreich zurück. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen zu Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur Rennanalyse vom Großen Preis von Österreich 2026, quasi das Heimrennen der Overtake-Crew. Und ja, darf ganz herzlich begrüßen bei tropischsten Temperaturen, nicht nur in Spielberg, sondern auch aus dem Studio in Wien. Hallo Matti.
Hallo.
Ja, Leute, wir werden schauen, dass wir da nicht den Hitzetod sterben, während ihr hier jetzt unseren Stimmen lauscht. Und ja, wir werden da schön die Rennanalyse aber natürlich gewissenhaft durchbeißen. Und Matti, gleich mal die standardmäßige Frage vorweg an dich. Trotz hohen Temperaturen hast du das Rennen rein sportlich genießen können oder musst sagen, boah, hätte ich am Pool die Zeit auch besser verbracht?
Na, war schon okay. War schon okay, der Österreich Grand Prix eigentlich, waren immer alle spannend meistens, weil es dann doch zu ganz guten Überholmanövern kommt oder Zweikämpfen kommt. Zwischendurch war es ein bisschen Fahrt, teilweise auch geschuldet an Strategien, die ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann.
Die haben wenigstens ein bisschen was reinbracht, könnte man auch sagen.
Ja, die haben dafür gesorgt, dass ich kurz am Handy war. Aber ansonsten war es okay.
Ja, muss ich nämlich auch sagen, ich hatte auf jeden Fall gute, unterhaltsame Phasen gehabt, das Rennen. Die Teams, auch die Top-Teams, haben jetzt da sich relativ wenig Blöße gegeben, sondern einige Fahrer auf jeden Fall im Verlauf des Rennens im Kampf um die Top-Plätze, auch um den Sieg eigentlich. Wir haben es am Schluss eigentlich insgesamt recht knackig gehabt, das Endergebnis. Also innerhalb von 2 Sekunden waren die ersten 3. Ist jetzt auch nicht, sag ich mal, das Selbstverständlichste in der aktuellen Formel 1, vor allem mit so einem starken Mercedes. George Russell gewinnt eben den Grand Prix, als auch von der Pole gestartet, hat schon einen guten kontroversen Samstag gehabt, können wir gleich vielleicht noch, bevor wir aufs Rennen eingehen, kurz ansprechen. Die Pole Lap unter der gelben Flagge, schlussendlich wahrscheinlich ein Fehler der FIA, oder würdest du sagen, ja, die anderen Fahrer hätten da einfach durchballern müssen, konträr, sag ich mal, jedem Sicherheitsgedenken?
Nee, ich verstehe auch, dass der Kimi vom Gas ist, weil ja, George hat das schon sehr raffiniert gemacht. Er hat gesehen, es ist nur eine gelbe Flagge. Ich verstehe aber nicht, warum wir nicht eine doppelte gehabt haben. Also ich glaube, das versteht so gut wie keiner. Weil dort, wo der Max abgeflogen ist, wenn da der George abfliegt, biegt er genau im Max drinnen. Das verstehe ich nicht. Ja, er hat geliftet. Aber wenn er da wieder ans Gas geht, mir geht's nicht ganz ein.
Ja, das ist der Aspekt eben, den ich auch finde, nämlich dass es der Sicherheitsgedanke ist. Natürlich regelkonform ist es wahrscheinlich, ziemlich sicher.
Ja, da hat er raffiniert alles gemacht. Er hat kurz geluppt. War auch ideal, also die Stelle war ideal, weil das ist eine Highspeed-Kurve, wo du halt ehrlicherweise nicht bremsen musst, weil du die lenkst du halb blind irgendwie rechts ein, wo du einfach immer lupst. Er hat einfach weiß nicht, was haben sie gesagt, 100 Meter früher halt schon gelupft. Also ja, hat er raffiniert gemacht und ist deswegen aber auch wieder früher ans Gas gegangen. Aber er ist vom Tempo runter. Hat sie auch direkt im Funk gesagt, man hat es gesehen, dass er runter ist. Aber es hat ihm nicht so viel Zeit gekostet und es war ausreichend für die Pole. Er hat es raffiniert gemacht. Die Frage ist einfach nur, ob's der richtige Aspekt ist. Dafür kann er nichts oder Mercedes nichts. Da hätte einfach eine doppelte gelbe Flagge hergehört.
Absolut, ja. Genau, wie du sagst. Schlussendlich war es ein bisschen ein Versehen der Vier. Ich finde, dass die anderen Fahrer da vielleicht auch gleich interpretiert haben, okay, das muss eigentlich eine doppelgelbe sein und die Runden abbrechen. Ja, dann ist auch okay, ist es, finde ich, jetzt aus Sicherheitsgedanken, diesen Fehler der Vier selbst auszubessern, auch smart. Wie du sagst, ein kleiner Fehler des Fahrers oder ein Fehler des Autos und du biegst da im verunfallten Max Verstappen drinnen.
Ja.
Das wäre eine Szene, die du auf keinen Fall sehen willst. Vor allem hätte es natürlich auf jeden Fall dann nicht dieses Endergebnis gegeben mit George Russell auf der 1, Max Verstappen auf der 2 und Kimi Antonelli setzt seine sehr, sehr starke Saison fort mit Platz 3. Mercedes back on top nach der Niederlage, muss man sagen, gegen Lewis Hamilton in Barcelona. Würdest du auch sagen, Mercedes zurück, aber von der Dominanz der Anfang der Saison, da sind wir jetzt doch ein bisschen zurückgerudert, oder?
Na, weiß ich nicht. Also ich glaube eher, es sind ab und zu Nadelstiche. So wie jetzt zum Beispiel gestern, auf die eine Runde hat es Ferrari hinbekommen. Heute hast du es wieder gesehen, auf die Renndistanz waren die einfach viel zu weit weg. Obwohl sie wahnsinnig viele Updates wiedergebracht haben. Auch beim Red Bull muss man einfach sagen, Red Bull das größte Update bis jetzt gebracht. Also die sind ja mit ganz, ganz vielen neuen Teilen gekommen. Du hast gesehen, dass der Red Bull auch einen großen Schritt gemacht hat. Mercedes bringt aber immer nur, wenn sie überhaupt was bringen, ganz kleine Teile, also keine Performance-Upgrades. Auch jetzt, glaube ich, in Spielberg einfach nur Sachen gebracht, um das Auto zu kühlen, weil sie wussten, dass es sehr warm wird. Also für keine Performance.
Du glaubst also, da ist noch auf jeden Fall was in der
Mercedes, was Upgrade angeht. Ja, ich glaube, die bringen später nochmal was. Die wissen, sie haben genug Vorsprung, sie haben zwei schnelle Fahrer. Natürlich werden die auch weiterentwickeln, aber die fangen sicher schon an für nächstes Jahr, was Regeländerungen betrifft, das Auto schon wieder richtig herzubringen, so wie es McLaren dann gemacht hat. Weißt, wenn's da einmal vorne wegfährst, dann und dich nicht verdust, dann brauchen die anderen so lang, bis sie mal auf ans selbe Level kommen und dann hast du ja immer noch eine gute Fahrerpaarung und meistens reicht's dann mit dem Vorsprung, dass du die Teamwertung dann nicht mehr wegnehmen für die kannst.
Auf jeden Fall, aber ich meine, du sagst, genauso wie es McLaren letztes Jahr gemacht haben.
Naja, der Max spielt jetzt das, also
aus der Hand geht.
Ja, aber ich sage auch, dass die Mercedes-Fahrer stärker sind als die McLaren-Fahrer und das passiert dann nicht, glaube ich. Also auch jetzt siehst du, jetzt hat einmal war Ferrari letzte Woche dran und jetzt war einmal der Max dran. Aber ob der Max da ob es wirklich für den Sieg reichte, das war jetzt, vielleicht schaut es auch ein bisschen eng aus. Ich habe keine Ahnung, ob der George auf die Reifen aufpasst hat oder nicht.
Das ist eine Frage. Ich glaube auch, dass es ein bisschen...
ist ein bisschen verfälscht, glaube ich.
Genau, dass es verfälscht ist. Ich glaube, George hat genau das gemacht, was er machen muss. Also was die Pace angeht, er wird am Ende noch gemanagt haben und hätte vielleicht noch was am Reifen gehabt oder im Tank. Also das glaube ich auch, dass es jetzt dramatischer ausschaut. Deswegen, George hat mir so, sag ich mal, von den Zeiten, die wir gesehen haben, eigentlich nicht gut gefallen. Also er hat mir irgendwie langsamer gewirkt als Kimi, aber ich glaube, das war eben, wie du auch sagst, viel im Verhältnis gesehen, weil er einfach vorne weggefahren ist, eigentlich recht ungefährdet, bis aufs Finish dann und vor den Boxenstopps, da hat aber Mercedes auch strategisch gut reagiert, George früh reingeholt auf den letzten Stint und sonst ist er eigentlich recht ungefährdet gefahren, hat keine Notwendigkeit gehabt zu kämpfen oder anzugasen. Deswegen aber trotzdem, ja, hat vielleicht nicht schnell gewirkt, glaube aber, dass da viel noch im Tank gewesen wäre und er also auf jeden Fall dann auch, vor allem inklusive der Pole, dann sehr verdient hat, da zu gewinnen. Kimi, wenn wir dann gleich auf Platz 3 nochmal gehen, bevor wir Max besprechen, Kimi, hat ein bisschen mehr zu kämpfen gehabt, oder? Glaubst du, oder war das nur die Strategie und der Safety Car Pech, dass ihm da dann den Kampf um den Platz 1 gekostet
hat? Also ich glaube, es war auch, der hat ja auch irgendwann relativ am Anfang schon gefunkt, dass er mit den Bremsen nicht zurechtkommt. Mhm. Und wie wir es jetzt die letzten Rennen eigentlich immer gesehen haben beim Kimi, der braucht ein bisschen und dann ist er einfach schneller wie alle anderen. Das hast du heute wieder gesehen. Wenn der sich da reinbeißt, ab Hälfte des Rennens spult der einfach, weißt du, ganz schnelle Runden, aber konstant in Folge ab, wo er einfach wesentlich schneller ist als alle anderen im Feld. Das hat er jetzt wieder gezeigt. Also der braucht ein bisschen, der kann sich sehr gut ans Auto dann gewöhnen, auch wenn er Probleme hat. Und dann ist er einfach wahnsinnig konstant. Er hat gestern jetzt im Qualifying ein bisschen Pech gehabt. Er hat jetzt heute im Rennen zweimal Pech gehabt mit der mit der Safety Car, virtuellen Safety Car Phase. Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen, ich glaube, dass der Kimi Platz 2 holen hätte können oder ernsthaft holen hätte können, wenn man nicht zu lang gewartet hätte mit dem zweiten Stop, egal ob Safety Car Phase oder nicht, weil man hat einfach eine Runde zu lang gewartet, finde ich. Man war eine Sekunde hinter Max, dann hat Red Bull in Max reingeholt und dann hätte man einfach direkt nächste Runde in Kimi reinholen müssen. Warum diese zweite Runde warten? Warum die zweite Runde warten? Da hast du einfach 3 Sekunden verloren. Und die dann am Schluss, ja, er hätte sie fast zugefahren, aber hat er eben nicht. Also, obwohl er dann einfach wesentlich schneller war. Also das war, weiß ich, da war Mercedes mir heute ein bisschen, weiß ich nicht, da haben sich, ich hatte teilweise das Gefühl, sie probieren vielleicht doch den Einstopper und haben es ausgerechnet und da haben sie einfach dann zu lang überlegt und waren es nie in dieser Macherrolle, weißt du, sondern so Beifahrerrolle, hatte ich das Gefühl bei Kimi.
Viel reagiert das, was Max macht, das war so ein bisschen, finde ich, Red Bull hat versucht, irgendwie aktiv zu sein und mit Max da ein bisschen eine Strategie zu fahren. Ich glaube, am Schluss, in dem letzten Stint, wollten sie schauen, ob sich's ausgeht, dass sie noch ihre frischen Medium verwenden können und haben es deswegen ein bisschen rauszögert, dass es dann schlussendlich nicht ausgegangen ist und sie auf die harten umsteigen müssen. Ich glaube, dadurch hat man sich ein bisschen verpokert und George durch den früheren Stopp hat er ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Da hätte man vielleicht eher reagieren sollen, als dann versuchen, seine eigene Strategie durchzuboxen, weil dann wäre es auch vielleicht für Max eher ausgegangen, George richtig herauszufordern. Max prinzipiell auf der 2, das Qualifying auch gut ausgesehen, bis auf den Crash war er eigentlich unterwegs zu einer sehr guten Position. Schlussendlich war es eh noch Platz 5 und dann Platz 2 geholt, so knapp bei den Mercedes dran. Würdest du sagen, die Rennpace war jetzt eher ein Zufall oder glaubst du, kann Red Bull da jetzt auch mit dem Upgrade, das man gebracht hat und dem vermeintlich stärksten Motor im Grid, da jetzt nachhaltig auch in dieser Saison nach Siegen greifen?
Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, das war wieder einfach auch der Max-Faktor, weil du siehst es beim Isaac, schlussendlich war der Isaac eine halbe Minute hinterm George. Da ist der Abstand doch sehr, sehr groß. Und die Strecke Österreich liegt im Max. Ich glaube, dass Red Bull auch ein bisschen mehr vielleicht beim Motor Auftritt hat, weil Heimrennen noch ist. Nachdem, wie der Ferrari jetzt auch war, bin ich ein bisschen vorsichtig und sag mal, also sie haben jetzt gut ausgeschaut, der Red Bull. Also das Upgrade hat auf jeden Fall weiter was gebracht, aber ich wäre jetzt noch vorsichtig zu sagen, dass das wirklich reicht, dass sie da jetzt rankommen.
Könnte es ein Lichtblick sein für Red Bull, vor allem wenn es eben auch darum geht, Max Verstappen länger noch bei sich zu halten und dass der jetzt vielleicht nicht gleich diese Ausstiegsklausel greift, ist das sowas, was man natürlich mitnimmt und ihm zeigen kann, hey, es ist nicht nur Mittelfeld bei uns, so wie es ja auch der Manager gesagt hat, Max Verstappen ist nicht gemacht dafür, im Mittelfeld zu kämpfen, ist eigentlich eine Ansage, dass das Team nach vorne preschen muss und ich meine, mit sowas kannst du dann immerhin zum Fahrer gehen und sagen, schau, es geht ja.
Das Ding ist halt, ich weiß auch nicht, wie viele Optionen er jetzt tatsächlich jetzt dann auch hat nächstes Jahr, weil eigentlich sagen alle Top-Teams, dass ihre Fahrerwahl oder ihre Fahrerpaarung steht. Das hat jetzt am Wochenende wieder Toto bestätigt und auch Zac Brown hat es bestätigt, außer einer seiner Fahrer geht weg. Das war ganz lustig, dieses Interview. aber dann hat er natürlich gesagt, wenn sie auf einmal einen Platz frei haben, weil einer von ihnen freiwillig weggeht, dann wäre natürlich Max eine Option, aber ansonsten steht die Fahrerpaarung, kann ich mir auch ehrlich gesagt im Moment jetzt nicht vorstellen. Dafür ist mir der Red Bull zu unkonstant, dass der Oscar jetzt sagt, okay, er geht jetzt von McLaren direkt weg. Prinzipiell kann ich es mir vorstellen, aber dafür müsste der Red Bull jetzt konstant weit vorne fahren, dass er sagt, okay, er geht und setzt sich darüber.
Klar.
Und dafür müsste aber auch gleichzeitig der Max wieder sagen, er geht dort weg. Also ich weiß nicht, ich kann es mir jetzt gerade wenig vorstellen, dass sich da tatsächlich grob was tut.
Ja, und ich finde auch, ich meine, du sagst, dass die Teamchefs, auch Toto Wolff ja gesagt, man ist sehr zufrieden mit seiner Fahrerpaarung. George Russell war felsenfest überzeugt, er ist zu 100% nächstes Jahr bei Mercedes. Das sind natürlich Sachen, die gesagt werden, solange noch nichts. Was interessiert mich mein Geschwätz von vorgestern? Würde dann, wenn er in 2 Wochen dann sich alles auf einmal anders ausschaut, ist immer eine Momentaufnahme, aber ich glaube auch, dass jetzt nicht großartig die großen Veränderungen sein werden im nächsten Jahr zum Grid. Ich glaube aber tatsächlich schon, dass man Max Verstappen mit solchen Tagen dann doch ein bisschen bei Laune halten könnte, wenn man Red Bull ist. Ich glaube auch Max Verstappen, wer will nicht unbedingt wechseln. Ich glaube, der ist gern da, wo er sich auskennt, wo er die Leute kennt, wo er mit die Abstand die Eins ist, wo er der Hero ist, wo er sich alles erlauben kann. Das geht halt nicht immer und das kann halt den Status hat er sich bei Red Bull erarbeitet. Und solange ihm das Formel 1 Racing da Spaß macht und eben, sagen wir ja schon wieder, das ist das zweite Podium jetzt die Saison. Oder?
War ja, er hat schon eins.
Ja, er hat auf jeden Fall ja, eins in eins Japan, gehabt. Oder?
Jetzt
habe ich das natürlich unser schlechtes Gesamtwissen so hier entblößt. Max. Aber der Max ist auf jeden Fall, ich glaube, es war mindestens das zweite.
Na, er hat noch keins.
Nein, in Japan war es nicht. Doch, er hat schon in Monaco. Ja, Kanada also. war es. Kanada ist er Dritter gewesen. In Kanada war der Max Dritter, jetzt Zweiter. Wenn du jetzt Geld wetten müsstest, Matti, auf einen Max Verstappen-Sieg diese Saison noch, würdest du dich das trauen?
Nein, auch da glaube ich, dass da ein bisschen was passieren müsste.
Zu viel an einem, auch was natürlich die Konkurrenz angeht. Ich verstehe es voll. Ferrari nach dem Sieg von Lewis Hamilton in Barcelona letztes Wochenende und einem guten Quali eigentlich. Es hat zuerst sogar, wenn jetzt, sage ich mal, dieser George Russell-Streich da nicht gelungen wäre, nach 1-2 ausgeschaut für Charles und Lewis. Am Rennsonntag, jetzt im Rennverlauf, hat man das aber jetzt nicht so wirklich bestätigen können, diese Leistung, fand ich. Man hat einerseits strategisch seltsame Entscheidungen getroffen.
Ja.
Und das Auto hat auch zu kämpfen gehabt. Teilweise hat es gewirkt, als wäre es auf jeden Fall die Temperatur schuld. Lewis hat einmal mindestens in Leistungsmanagement-Modus runterschalten müssen, damit die Temperatur runterkühlt, was natürlich unpraktisch ist, wenn du gerade einen Stint auf Softreifen hast, wo es darum geht, dass da alles rausquetscht aus dem Reifen. Ist dann auch strategisch schlecht und leistungstechnisch schlecht und vor allem Charles hat einfach ausgeschaut wie, weiß ich nicht, ein fahrendes Hindernis unter den Top 8.
Ja, der kommt. Charles wirkt im Moment unzufrieden.
Das ist glaube ich, eine sehr große Untertreibung.
Und da geht wenig. Gerade wenn ich mir jetzt anschaue, die letzten drei Rennen, in den letzten drei Rennen hat er 4 Punkte gemacht. Das ist natürlich auch nicht der Anspruch, den er hat, den Ferrari hat. Aber er kommt nicht mit dem Auto so zurecht dieses Jahr. Tut sich weitaus schwerer als der Lewis. Ich bin gespannt. Der Ferrari halt, ja, auch die Strategie war komisch beim Lewis mit dem Dreistopper, der absolut gar nicht aufgegangen ist. Dafür ist er eigentlich eh noch recht brav gewesen. Fünfter Platz. Ohne den Dreierstopper, keine Ahnung, weißt du, vielleicht wäre das auch anders ausgeschaut. Vielleicht wäre er aufs Podium gekommen. Keine Ahnung.
Ich glaube, es war heute der, ich sag Oscar, der gefühlt, Vierter geworden ist, den hätte es noch kriegen können.
Aber gefühlt waren die anderen drei zu schnell da. Ja,
also auch Max hat halt wirklich die Pace gehabt von den Mercedes-Fahrern eigentlich. Also klar, am Ende hätte ihn der Kimi noch kriegen sollen oder so. Ich meine, das ganze Rennen über war das schon eine starke Demonstration von Max und die Mercedes-Fahrer sind sowieso ja die, sage ich mal, wenn nichts anderes passiert, Podium-bound. Also, ja. Platz 5 ist jetzt, sagen wir mal, nach den letzten Ergebnissen und nach den Herausforderungen, an die man der Mercedes gestellt hat, finde ich, tut ein bisschen mehr weh, als es sollte. Aber ich glaube auch, dass es bessere Strecken geben wird für den Ferrari, wenn auch die Updates, die jetzt gekommen sind, die Motoren-Updates vor allem eben, man diesen jetzt auch vielleicht noch nicht 100% optimiert hat, wenn man da das dann noch ein bisschen verfeinert, sind die dann auch wieder vorne dabei. Ich glaube aber jetzt auch jetzt nicht mehr hundertprozentig an den Lewis Hamilton WM-Herausforderung an die Mercedes-Fahrer.
Nee, das war mir, ja, obwohl man wieder mit Updates kommen ist oder Upgrades kommen ist, war das jetzt in Österreich was wieder irgendwie so weit weg. Ich weiß nicht, da waren die, das war fast für Ferrari gefühlt das schlechteste Wochenende. Weiß nicht, ob es jetzt punktetechnisch auch so war.
Man das glaube ich fast nicht, aber...
Oh ja.
Ja, war es wirklich
das? 14 Punkte geholt das Wochenende. Es war auch war schlechter als in Monaco. Da hat man 18 geholt, weil der Lewis Zweiter geworden ist. Das war das schlechteste Wochenende für Ferrari. Genauso haben sie ausgesehen, obwohl es wieder wahnsinnig viele Upgrades gebracht hat. Sie haben mittlerweile auch schon die nächste Ausbaustufe vom Motor. Du hast nichts davon mitgekriegt im Rennen.
Das ist eben das, was weh tut und wo, glaube ich, wo man echt aufpassen muss. Wenn deine Ressourcen, die du da einsetzt, die begrenzt sind in der Formel 1, wenn die nicht das Ergebnis verbessern und du eher schlechter dastehst als davor, dann das kostet dich halt dann wirklich ernsthafte Ambitionen, um Siege und Titel mitzufahren. Und das ist halt auch, finde ich, etwas, was Mercedes die letzten Jahre einfach, das letzte Jahrzehnt eigentlich auch immer zu einem dieser Top-Teams gemacht hat und auch Red Bull eigentlich in ihrer Phase. Da ist jedes Update fast, hat das Auto verbessert und du hast natürlich auch immer von einem guten Grundmaterial ausgegangen, aber das ist eine beinharte Effizienz, die du da an den Tag legen musst, damit du ganz vorne mitfahren kannst. Und die hat Ferrari aktuell anscheinend nicht. Da muss ein bisschen mehr kommen und ich hoffe es für den Sport und für die Saison natürlich, dass sie da die Kurve auch ein bisschen mehr wieder kriegen, die Konstanz reinkriegen, dass sie da mitfahren können, dass wir vielleicht einen Herausforderer in der Fahrer-WM bekommen mit Lewis um Schal. Der muss jetzt einfach in die Spur kommen. Habe ich letztes Mal in Barcelona, glaube ich, auch schon gesagt. Der wirkt sehr geschlagen und der muss einfach wieder mit dem Auto klarkommen, der muss mit sich klarkommen, psychisch, glaube ich.
Ferrari muss aber jetzt auch, also die zwei haben jetzt schon 45 Punkte Unterschied. Also wenn du irgendwie mitfahren willst um den Fahrertitel, dann musst du im Schal jetzt aber auch einfach mitteilen, dass er sich hinten anstellen muss. Du darfst nicht mehr gegeneinander kämpfen auf der Strecke.
Ich glaube, du musst klar machen, dass das aktuell nicht der Kampf ist, den sie führen müssen, den Schal nicht führen muss. Der muss gerade mit sich selber irgendwie die Überwindung finden und mal die Zeit aufholen auf Lewis. Ich glaube auch, dass das da jetzt, ich glaube, die fahren ja nicht das gleiche Rennen. Also es ist jetzt nicht so, dass die sich um einen Platz wirklich betteln müssten oder würden auf der Strecke. Also dementsprechend. Einer, der jetzt, wo ich die Fahrerwertung nach 8 Rennen von 22 mir angeschaut habe, mich überrascht hat, dass der doch so weit oben ist. Oscar Piastri nicht nur jetzt in Österreich Platz 4 geholt, sondern auch aktuell Platz 4 in der Fahrer-WM. Ich finde, das erweckt den Eindruck nach einer eigentlich ganz soliden Saison. Aber den Eindruck habe ich für die McLaren-Fahrer gar nicht. Oscar auf der 4, Lando auf der 5, beide nur einen Punkt getrennt. In der Fahrerwertung, Lando ist jetzt geworden heute. Lass mich nicht lügen.
Siebter, oder?
Siebter, genau.
Ja.
Vierter, siebter, fünfter, achter. Das ist natürlich für den Weltmeister, den Amtierenden, sicher nicht das Ergebnis, das man haben will. McLaren, aber auch dieses Wochenende mit Autoproblemen. Die Bremse war bei beiden Autos nicht das, was sich die Fahrer vorgestellt haben. Der Speed hat eigentlich auch gefehlt. Man konnte mitfahren, aber nicht wirklich davon fahren. Siehst du das anders oder ist McLaren jetzt aktuell so ein bisschen hadert aktuell, glaube ich, damit auch mal auf Platz 2 zu landen, oder?
Ja, beide Fahrer holen eigentlich relativ konstant Punkte, wenn sie ins Ziel kommen.
Das ist natürlich ein Problem bei McLaren gewesen, gerade am Saisonanfang.
Kann man da eigentlich nichts sagen.
Aber sie wirken auch nicht, als würden sie mal diesen Ausreißer nach oben haben.
Nein, oder? Also da muss viel passieren, dass die wirklich am Podium stehen. Das ist einfach. Ja, die brauchen ein Wunderwochenende, damit sie da gescheit Punkte mitnehmen. Das muss man ehrlich sagen.
Während ich bei meinem Max halt zum Beispiel sehe, ja, okay, jetzt hat das Auto wirklich gut funktioniert, vielleicht haben sie ein bisschen mehr Auftritt, aber da kann er dann mal sogar um einen Sieg mitfahren und es ist halt Max Verstappen. Aber das Gefühl habe ich bei McLaren nicht, dass das irgendwie passieren kann. Hat nicht Lando auch jetzt in Barcelona oder so, wo es auch mit dem Funk ging, so, er hat halt einfach die Pace nicht, es geht nicht schneller, er kommt da gar nicht ran an das Führungstrio. Und ich finde, das war recht bezeichnend und du hast das jetzt auch wieder gesehen. Du überholst dann so den Leclerc und du bettelst dich mit Hadjar. Das ist jetzt nichts gegen Hadjar, der hat auch ein braves Rennen gemacht, Platz 6. Extrem viele Überholmanöver, hat immer viel kämpfen müssen, weil er halt auch nicht perfekt fährt, aber fightet sich zurück. Aber ist halt jetzt auch nicht, sage ich mal, der Maßstab, den du als Weltmeister haben willst, dass du dich mit einem 2er Red Bull-Fahrer duellierst.
Ja, nee. Bei Ferrari, also ich tue mir da ganz schwer, die Verfolger, die Mercedes-Verfolger jetzt da einzuschätzen gerade, weil sie alle sehr viele Upgrades jedes Wochenende eigentlich bringen. Was auch mittlerweile Fernando auch schon bekrittelt hat oder bekrittelt. Er hat es hinterfragt, falls du das mitbekommen hast, weil er gefragt hat, wie das sein kann, dass die großen Teams jedes Wochenende mit so vielen Upgrades kommen. Wie das geldtechnisch hinhaut. Was ich mich jetzt mittlerweile auch frage, weil wenn du auf die FIA-Seite gehst, also es ist wurscht, ob das McLaren oder Ferrari ist, da ist jedes Wochenende stehen da so 5 Teile, neue Teile drauf. Keine Ahnung. Vielleicht pulvern die wirklich jetzt gerade alles raus und dann kommt ab der Hälfte einfach nichts mehr, weil sich's vom Budget Cap nicht ausgeht.
Das kann ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen, dass die sehr frontloaded sind, was die Upgrades angeht. Ich finde auch, es ist relativ smart, jetzt aktuell das so zu machen, weil du in der aktuellen Formel 1-Lage, gerade auch was immer mit den Veränderungen angeht, wie wird der Motor nächstes Jahr ausschauen, wie wird er danach ausschauen, was brauchen wir da, ist, glaube ich, gescheit, wenn du jetzt sagst, wir holen jetzt das Maximum aus dem raus, was wir da haben, weil es könnte dann in 6 bis 10 Monaten eh schon wieder komplett anders ausschauen mit dem, was wir brauchen. Ist wahrscheinlich smart und, sind wir ehrlich, mein Fernando, er kommt ist halt in einer Situation mit Aston Martin, die müssen eine ganz andere Herangehensweise an die Upgrades bringen, die müssen ein langfristiges Denken machen, die brauchen viel mehr Geld wahrscheinlich, um diese Probleme, die sie haben, aufzulösen. Das kannst du halt nicht mit kurzfristigen Bugfixing, wie es vielleicht die Top-Teams jetzt aktuell machen, beheben, sondern da brauchst du halt wahrscheinlich Zeit vor allem und Daten, damit du das wieder in die Waage kriegst.
Natürlich sagt er, der Fernando behebt das von selber, indem er zum anderen Team geht.
Ja, ich meine, er hat selber gesagt, er sieht sich schon bei Aston Martin. Also er ist in der Aston-Familie, fühlt er sich unfassbar wohl.
Na klar, bei dem fürstlichen Gehalt fühlt er sich auch wohl. Aber weg vom Fernando und Aston Martin da. Ich tue mir bei den drei Top-Teams wahnsinnig schwer. Ich glaube aber, dass der McLaren, die sind, die vielleicht die konstanteste Leistung bringen, aber nicht die sind, die am ehesten für einen Ausreißer nach oben da sind.
Das würde ich auch sagen. Und eben jetzt nach dem harten Saisonanfang, wo man Probleme hatte, die Rennen zu beenden oder sie sogar zu starten, ist man jetzt eben wenigstens da wieder dann in den Top 8. Und sind wir uns ehrlich, auch schon in der Overtake-Zeit gab es Jahre, da ist McLaren nicht so weit vorne gewesen.
Oh ja.
Und du bringst halt nicht einfach jedes Jahr ein Weltmeisterauto an den Start. Das passiert nicht so einfach. Und ja, ich glaube, man kann auch mal in den Top 8 fahren. Mal eine Saison, vielleicht schaut es nächstes Jahr besser aus. Du hast junge, gute Fahrer am Start. Du hast auch ein Team, das funktioniert. Also ja, und sie sind da, ein Oscar ist da, wenn jetzt dann ein George, ein Max oder ein Kimi vielleicht ausfällt, was ja bei Mercedes jetzt gar nicht mehr das Unüblichste ist, muss man auch sagen, ist nicht nur einmal passiert und dann steht er auch auf dem Podium. Dementsprechend ist es nicht so schlecht vielleicht, wie es ausschaut mit den Siegchancen. Die sind vielleicht gering, aber das Sneaky-Podium, das holt sich McLaren auch mal so und so, sicher über den Lauf der Saison auch nochmal. Wenn wir uns die Verfolger anschauen, wir haben es eigentlich auch schon im Qualifying gesehen und auch schon in Barcelona auch darüber geredet, das Mittelfeld wird aktuell angeführt von den Racing Bulls. Wir haben ja gesagt, Racing Bulls, Alpine sind so die Teams, die da gerade richtig gut ausschauen. Alpine mit einem eher durchwachsenen Wochenende, während die Racing Bulls auch bei ihrem ja gewissermaßen Heimrennen, auch wenn sie ja italienisch sind, oder sagen wir, aber sie sind ja de facto die Bullen, dementsprechend 19 doppelte Punkte. Und ja, ich glaube, es ist im Broadcast gesagt worden, wenn keiner da ausfällt von den Top 8, ist das das meiste, was du rausholen kannst.
Ja.
Und damit haben sie eigentlich das Maximum des Solls erfüllt, oder?
Ja, total. Sie waren, ich weiß nicht, wir waren eigentlich immer beisammen, oder? Ich hatte die immer beisammen. Das einzige Mal, wo es kritisch war, war in der Anfangsphase, wo der Liam, glaube ich, war es, der gefunkt hat, dass er ein Feuer im Cockpit hat. Ich nehme stark an, dass es, also ich habe es nicht mitbekommen, aber ich nehme stark an, es werden einfach die Bremsen gewesen sein.
Bei den Bremsen, die wir das gesehen haben, nehme ich an.
Ja. Und das war, also die kühlen sich dann eh im Normalfall, das ist im Normalfall kein Problem, gerade bei solchen Wetterbedingungen. Also von dem her, glaube ich, war alles gut. Und beide ins Ziel kommen, beide brav Punkte geholt, beide nichts zu Schulden kommen lassen. Also ich habe absolut nichts Negatives über sie auszusetzen. Ich kann auch, also das Positivste, was ich sagen kann, ist, sie haben das Maximum rausgeholt, weil mehr ist einfach nicht drinnen mit dem Auto.
Genau, sie haben keine Fehler gemacht, sie haben jetzt nichts Überragendes, Absurdes gemacht, aber sie haben sich da die drei Punkte geholt. Ich schaue jetzt nur gerade nach, weil wir ja es ist angesprochen worden, den Formel-2-Fahrer Nikola Zolov, der ja das Formel-2-Rennen in Österreich gewonnen hat, der auch für Red Bull quasi ein Red Bull-Fahrer ist. Die zwei fahren ja eigentlich auch so ein bisschen, und ich fand das einen guten Punkt bei Servus TV angesprochen, dass die natürlich auch ein bisschen um ihre Zukunft da fahren bei den Racing Bulls, weil es eine Talentschmiede ist. Junge Fahrer sind dort eigentlich Usus. Und ja, auch die müssen zeigen, dass sie besser sind als das, was möglicherweise nachkommt. Und mit Nikola Zolov scheint er auch ein junger, schneller Fahrer unterwegs zu sein. Würde diese Performance, die sie da jetzt an den Tag legen, für dich reichen, um auch zukünftig eine Wahl für ein Team in der Formel 1 zu sein? Sie machen zumindest keine Fehler. Also gerade Lindblad, da muss man ja sagen, in seinen jungen Jahren und wenig Erfahrung, präsentiert sich eigentlich sehr, sehr gut.
Ja, also sie gefallen mir beide eigentlich bisher ganz gut. Ich schaue mir gerade die Punkte an. Ja, Lindblad jetzt überhaupt die letzten vier Rennen gepunktet. Der Liam auch, und Liam bis auf an zwei Rennen überhaupt sonst immer gepunktet. Also ich weiß nicht mal, ob ich irgendwas an dieser Fahrerpaarung ändern würde, zumindest für nächstes Jahr. Und würde es für mich keinen Sinn machen. Auch Liam ist zu konstant gerade.
Ja, aber es ist auch keiner, ich würde sagen, es drängt, dadurch, dass Hachaya brav ist, drängt sich jetzt auch keiner auf, dass man sagt, aha, so wie es halt sonst immer war bei Red Bull, könnte einer aufsteigen. Und ich finde aber halt, Hachaya macht dafür auch einen zu guten Job. Und ja, man hat ja doch dann öfters bei den Racing Bulls auf einen auch etwas erfahreneren Fahrer gesetzt. Liam Lawson ist zwar jetzt kein Danny Rick, was die Rennstarts angeht, oder auch ein Pierre Gasly oder ein selbst Yuki Tsunoda hat ja dann schon viele Compris gesammelt gehabt am Ende. Aber trotzdem, sage ich mal, ja schon eher einer, der zumindest viele Saison dabei ist.
Also Liam, wenn die Racing Bull auf ihn verzichten würden für nächstes Jahr, dann kriegt der Liam einen Platz in einem Cockpit, egal ob das, weiß ich nicht, ob sich dann Haas anbietet oder Audi. Oder vielleicht den Audi oder genau, oder vielleicht dann doch Cadillac, wie auch immer. Er ist viel zu konstant gerade, als dass der keinen Sitz nächstes Jahr hätte.
Ja, das glaube ich nämlich auch, und das ist eben das Positive. Sie vermarkten sich gerade gut, das hilft natürlich, dass das Auto funktioniert, dass die auch weg sind davon, so starke Probleme zu haben. Sie sind konstant, weil sie beide eben auch ungefähr gleich schnell sind, würde ich sagen. Die geben sich nicht so viel und ja. Audi auch relativ konstant, muss man sagen. 11.12. ja. Wieder mal ein punkteloses Wochenende für den neuen Rennstall. Aber auch da natürlich, wir haben wenig Top-Fahrer mit Ausfällen gehabt, eigentlich de facto keinen. Und damit gehst du halt dann leer aus, auch wenn du auf dem Papier knapp dran vorbeischraubst. Aber
ja, die haben einfach ein bisschen Pech, würde ich sagen, weil sie sind für mich, also sind sie klar schwächer als die Mittelfeldteams Alpine und die Racing Bulls. Und eigentlich wirkt Audi, ich meine, also wenn du dir jetzt so die Punktetabelle anschaust, hat Audi 2 Punkte, während Williams zum Beispiel 11 hat. Gefühlt Audi ist aber jedes Mal viel knapper an den Punkten dran. Sie sind einfach konstant an den Punkten dran. Ja, genau. Und der Williams holt halt tatsächlich ab und zu mal den Punkt. Aber der Audi gibt mir einfach viel mehr das Gefühl, dass die da was Konstantes aufbauen. Es sind jedes Wochenende knapp dran, die Punkte zu holen. Und denen fehlt halt nicht viel. Und die geben mir einfach so viel mehr als der Williams. Die brauchen, die sind gefühlt so ein Upgrade entfernt, damit sie so ein bisschen den Sprung zu den Racing Bulls vielleicht dann machen. Einfach gerade, weil es auch ein Werksteam ist und Audi einfach viel, viel Rennerfahrung hat. Und die geben mir mehr Vibes, den Boden gut zu machen, als Haas oder Williams das tun.
Ich glaube auch zum Beispiel, wenn in irgendeinem Rennen dieses Jahr ein Audi in den Top 5 landet, würde mich das weniger überraschen, als wenn es ein Williams macht.
Ja.
Und das, weil einfach konstant diese gute Arbeit geleistet wird und man gut in die Qualifying reinkommt und ja auch verhältnismäßig konstant da seinen Platz in der Mitte hat. Und natürlich mit den Fahrern ja auch eine gute Paarung hat. Auch wenn ich sage, die Wunder.
Tüte ist es nicht.
Ja, es ist passiert bei Gabi auch nicht das, was man jetzt vielleicht sich erhofft hat, glaube ich. Er ist ja schon mit sehr vielen Vorschusslorbeeren auch in die Formel 1 gekommen, dass er da jetzt Geniestreicher auspackt auf der Strecke mit einem Auto, das vielleicht underperformt, aber er halt den It-Faktor mitbringt. Das sehe ich halt jetzt leider auch nicht.
Da gebe ich dir recht, das fehlt mir noch ein bisschen, oder weiß ich nicht, vielleicht ist es auch, es kann nicht jedes Talent aufgehen und dann einfach...
Nicht jeder irgendwie der Max Verstappen, der Lewis Hamilton, der Antonelli ist nicht jeder.
Genau, es kann nicht jeder sein. Es wird schon, er hat schon das, dass es für die Formel-1-Karriere reicht, aber es im Moment gibt er mir, es fehlt mir ein bisschen was. Dasselbe wie beim Olli, bin ich auch ehrlich, da fehlt mir ein bisschen was. Ja, er schneidet besser ab als der Esteban. Ich bin gespannt, wie lange wir den Esteban in der Formel 1 noch sehen, weil das ist nicht das beste Jahr
jetzt. Wenn sie alle die Gerüchte widersprechen, aber wenn es einen Platz gibt, der droht zu wackeln,
dann wird es der. Dieses Esteban, ja. Aber Stand jetzt macht der Olli auch keine Anstalten, dass er sich für einen Ferrari-Sitz aufdrängt, weil das immer wieder aufkommt und es tut mir leid, Leute, aber das wäre für mich komplett unvorstellbar, dass du jetzt da einen Ferrari-Fahrer raushaust. Im Normalfall wäre es ja der Lewis. Du setzt den Olli da nicht rein, dafür drängt er sich nicht auf.
Aber würdest das du, wenn du jetzt sagen mal, Lewis hört auf und dann sagst, okay, wir haben einen Platz frei.
Setz ich auch nicht, Olli drängt sich nicht auf für das Ferrari-Cockpit.
Ich finde nämlich auch, dass Olli jetzt nicht die erste Wahl wäre, wenn du nicht versuchen könntest, vielleicht einen etwas unzufriedenen Fahrer von den Top-Teams loseisen zu können.
Ja, ganz ehrlich, also ich kann dir jetzt schon sagen, wenn der Lewis da aufhört, kann ich dir... die erste Anfrage, die rausgeht, geht an den italienischen Fahrer. Der 100% wäre das die erste Anfrage von Ferrari.
Glaubst du, das wird probiert?
Sicher, bin ich mir ganz sicher. Angebote
werden alle gehen, schätze ich mal. Also,
ich hätte gesagt
an Max. Das wäre
der macht natürlich auch Sinn, aber ich glaube einfach, dass wurmt die und das ist so medial irgendwie da, dass Ferrari den verschlafen hat.
Ja.
Ein italienischer Fahrer in dem italienischen Team, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann wäre einfach auch die Anfrage an Oscar. Also, weißt du, da gibt es einfach zu viele andere Fahrer, die sich mehr auf diesen Sitz da aufdrängen als der Olli
im Moment. Das stimmt, ja. Richtig aufgedrängt hat sich sonst auch niemand. Alpine, die eigentlich eine sehr, sehr gute Saison erfahren haben, dieses Mal etwas federn lassen müssen. Pierre Gasly am Schluss noch ein bisschen im Duell mit den Audi gewesen, hätte da noch den Ehrenplatz machen können, ist schlussendlich 13er geworden, Colapinto 15er, de facto für mich im Renngeschehen nicht präsent.
Beide
keine ganze Wochenende gehabt. Ja, das ganze Wochenende nicht wirklich gut, aber ja, es ist nicht realistisch auch natürlich, dass du auch als Alpin da irgendwie jedes Wochenende unter verschiedensten Bedingungen brillierst. Ein starkes Alpin macht natürlich Spaß. Ich hoffe, dass sie da wieder in die Spur finden, dass das jetzt kein Trend startet. Aber sagen wir mal, wenn es dann vielleicht mal in nächster Woche dann in Silverstone vielleicht hoffentlich auch ein bisschen abkühlt, hat man dann vielleicht auch mehr Bedingungen, die einem liegen. Die Höhenmeter sind auch nochmal ganz andere. Also das sind ja schon Faktoren, die da mit reinspielen. Williams, ja, ganz schlecht. Carlos Sainz noch im Mittelpunkt gestanden, hat sich ein bisschen Screentime geholt, indem einfach das Auto ausgegangen ist und er es auf der Startzielgerade abgestellt hat. Albon 17. ist jetzt auch nicht das Wochenende für die Blauen gewesen, oder?
Nein, also die waren, ich weiß nicht, der Williams halt einfach.
Ja, wir sagen es immer wieder, gell? Ja. Es ist ein Trauerspiel aktuell, leider, nach so viel Hype in den Vorjahren, so schönen Entwicklungen. Mein Lieblingskuriosum dieses Wochenende war aber auf jeden Fall Cadillac. Wir haben schon damit gerechnet, natürlich, dass die Hitze den Autos zu schaffen macht, aber.
Kurz hatte ich am Anfang Angst, dass das so weitergeht dann.
Ja, ich habe gedacht, oh, jetzt fallen die Autos alle aus, jetzt brennen sie, gehen sie, explodieren, weiß nicht, was passiert. Aber nee, es waren eigentlich nur die Cadillacs. Nach 5 Runden, beide, ich glaube auch beide mit brennenden Bremsen hauptsächlich zu kämpfen gehabt. Nach 5 Runden beide die Autos abstellen müssen schon, ist für mich sehr traurig, dass das passiert. Also, das ist.
Vor allem, weil sonst niemand anderen passiert ist.
Ja, das. Und ich verstehe, neues Team, Yada. Es ist schon eine starke Leistung, was sie da machen und sie sind entwickeln und bla bla bla. Ist natürlich auch im Verhältnis zu Aston Martin. Aston Martin ist viel peinlicher, sind wir uns ehrlich. Aber nach 5 Rennen, nur weil es heiß ist, dass da die Autos eingehen, meine Lieben, da müsst ihr zurück ans Reißbrett. Also, da müsst ihr. Bei jedem, der sich irgendwie ein Cadillac Leiber gekauft hat an dem Wochenende, das Geld zurücküberweisen, weil.
Ja, das war nix. Also, das ist, ja. Ja. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mit diesen Valtteri-Gerüchten aufhören.
Das Valtteri auch?
Ich weiß ja nicht, aber an welchen Wochenenden wollt ihr den Haberer messen, wenn sein Auto jedes Mal eingeht?
Das stimmt.
Also.
Mein Checo hat 3 Runden mehr geschafft.
Ja, es ist grandios, Checo. Auch wenn sich der Checo prinzipiell scheinbar sich mit dem Auto leichter tut, es macht keinen Sinn, hier jemanden anderen reinzusetzen, außer erfahrene Fahrer. Weil die können ja nicht mal ein Rennen abschließen. Die junge Fahrer ruinieren dann nur das Auto, da kommt kein Input rein, weißt du, keine Erfahrung rein. Ja, das hilft dir nicht. Wenn das
Auto auch eingeht nach 5 Runden, wie baust denn da einen Fahrer auf? Wie soll ein junger Fahrer was lernen? Wie soll der sich entwickeln, wenn der jedes Wochenende nur die Hälfte vom Rennen macht? Ich meine, das ist dasselbe Argument, das du auch bei Aston Martin bringen kannst. Du kannst Lance Stroll, kannst dir niemals einen Strick draus drehen, dass das Team da ist, wo es ist.
Ich möchte mich gar nicht über den Lance jetzt mehr lustig machen. Der tut mir einfach nur mehr leid. Der sitzt ja genauso in der Kraxen.
Ja, das ist ja. Ganz ehrlich, die Fahrer werden ja auch älter. Ich meine, wir sehen es besonders halt bei Fernando, wo wir uns auch denken, na super, der hat jetzt die letzten Jahre seiner Karriere, vermeintlich letzten Jahre seiner Karriere. Und ja, das sich so wahrscheinlich auch nicht vorgestellt. Also, das ist, du wirst nicht jünger und jedes Jahr, das du fahrst in der Formel 1, könnte auch dein letztes sein, warum auch immer. Und da willst du halt einfach auch, dass vom Team das Beste kommt. Checo und Valtteri haben halt diese Chance bekommen, sage ich mal, die es so nicht geben hätte. Die hätten ja sicher keinen Sitz mehr.
Ja, stimmt. Ja.
Also das ist nochmal ein Bonus, sage ich mal. Da ist das dann vielleicht okay. Die haben auch gewusst wahrscheinlich, auf was sie sich einlassen. Für alle anderen.
Haben sie gehofft, dass es nicht ganz so extrem ist,
ja, natürlich,
wie es jetzt ist.
Ja, klar. Also dass er's kauft. Und ich schätze mal, ein Checo, glaube ich, hat immer noch aber die Hoffnung, dass er halt irgendwo noch weiterziehen könnte, was ich bei Valtteri nicht sehe, um ehrlich zu sein. Wenn er nicht wieder Ersatzfahrer wird bei Mercedes, dann wird der auch seinen Formel-1-Ruhestand
aber ich kann mal vertreten. Wie du sagst, der Formel-1-Ruestand dann vielleicht, aber beim Valtteri, der Valtteri hat, auch der Checo, eigentlich hast du ja keinen, gerade weil du schon weg warst als Fahrer, indem du aber jetzt zu Cadillac gehst, weißt du, die sind auch in so vielen anderen Rennserien vertreten, in der WEC, also ja, in diesen Langstrecken-Sachen und so weiter. Da ist ein Formel-1-Fahrer ja, übernehmen die ja mit Kusshand. Das heißt, wenn du da in einem so einem Werksteam drinnen bist, dann stehen dir ja in anderen Rennserien alle Türen offen, weil das sind ja alle in der Formel 1 eigentlich keine Deppen. Die können alle ziemlich gut so ein Auto fahren und die sind alle ziemlich erfolgreich woanders dann. Ja. Also.
Das ist halt auch das, was ich bei Williams auch sehe, bei Alex und ein Carlos. Das sind so gute Fahrer für das, was sie da an dem Auto bekommen aktuell. Und es ist halt schade, von Carlos heißt, die Karriere, du wirst nicht jünger. Und ich meine, die sind nicht alt, ich weiß. Und die Formel-1-Karrieren können lange sein, aber
die sind jetzt aber in ihren 30ern. Genau. Das sind jetzt die Jahre, wo die richtungweisend sind. Also ja, wir sehen es beim Lewis oder beim Fernando, du kannst lang dabei sein. Du musst aber die richtigen Karriereschritte gehen. Das, was im Lewis besser gelungen ist, als einfach im Fernando, der da nicht immer das richtige Team dann ausgewählt hat.
Schlussendlich trotzdem zweimal Weltmeister geworden. Also es ist mehr als mit Abstand mehr als die meisten Formel-1-Fahrer je erleben werden.
Und Fernando hat eine grandiose Karriere.
Das steht außer Frage, aber ich sag's mal eben, gerade für Leute wie Carlos und gerade für Leute, die wie Alex, die sagen wir mal oberer Durchschnitt sind.
Ja, aufpassen, sonst passiert ihnen dasselbe wie Danny Rick.
Ja,
genau. Der auch lange gedacht hat, okay, du bist jetzt in den 30ern, ist noch alles gut, aber jetzt zählt dann, für wo ist dein nächster Vertrag?
Genau, jedes Jahr zählt.
Weil jetzt nächster Vertrag und dann setzt dich in ein Auto rein, was wieder 4 Jahre nicht gut ist. Dem Auto macht das nichts, da kommt der nächste Fahrer nach. Aber wenn du dann 33 bist und 4 Jahre versemmelst, dann weiß ich nicht, ob, weißt du, jetzt hat nicht jeder den Gutschein von Weltmeistertiteln, genau, wie ihn Fernando hat, wie ihn Lewis haben, die du dir einfach reinsetzen kannst, weil sie Prestige mitbringen.
Absolut, absolut. Also es ist ein Thema, das man auf jeden Fall im Hinterkopf haben muss, wenn man sich auch solche Teams, die vermeintlich da jedes Wochenende stark abkacken, muss man sich im Hinterkopf haben, dass diese Fahrer natürlich, ja, im Gegensatz zum Auto, wie du es richtig sagst, das Auto, das ist nächstes Jahr noch da. Ob der Fahrer aber dann immer noch die Fähigkeiten und dass die Voraussetzungen mitbringt, es auch zu fahren und das Team das Vertrauen hat, das ist wieder eine andere Thematik und ja, die gilt es zu beachten, die gilt es auch jetzt eben, wenn dann die Silly Season im Sommer richtig Fahrt aufnimmt, wenn es dann um Fahrergerüchte geht, dann gilt es da, an sowas zu denken.
Bin schon sehr gespannt. Das Erste, was passiert ist, sie warten, glaube ich, alle nur, was der Max macht. Ja,
natürlich, also alles steht und fällt mit der Entscheidung von Max, wann er die bekannt gibt, wie es auf jeden Fall nächstes Jahr ausschaut. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das dieses Jahr hören werden. Vielleicht lässt er das auch einfach bis zum Ende. Hängt er das jetzt nicht an die große Glocke, kann ich mir auch vorstellen. Aber ja, es wird auf jeden Fall Thema in der Sommerpause sein, hier bei Overtake. Bevor wir das Endklassement jetzt nochmal durchgehen zum Abschluss, wollen wir doch zuerst einen kleinen Hinweis. overtakeof1@gmx.at, Feedback aller Art gerne an unsere E-Mail-Adresse oder auf Instagram vorbeischauen, @overtake_derf1podcast. Auf Instagram folgen, Kommentare oder gleich bei Spotify reinschreiben. Da hören uns ja die meisten von euch, deswegen gerne die Kommentarfunktion nutzen und Feedback dalassen. Das kriegen wir auch sofort. Jetzt schauen wir nämlich noch einmal gleich auf die nächste Woche. Der große Preis von Silverstone, Back-to-Back, Grand Prix wieder mal. Und wir wollen natürlich unsere Tipps abgeben, bevor es weiter nach England geht. Matti, wie geht's aus?
Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster. Ich sag wieder Kimi, George und Lewis. Ich weiß ehrlich gesagt nicht,
ich tue mir, außer die Mercedes-Fahrer, ich glaube...
Aus sind sie am Podium, also...
Genau, und ich glaube noch nicht ganz dran, dass der Max das jedes Wochenende, also er von seiner Leistung kann es abspulen, ich glaube aber der Red Bull von Max kann das nicht jedes Wochenende abspulen.
Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob nicht alle Autos auch ein bisschen gelitten haben unter der Hitze und es darum ging, welche Autos mit der Temperaturunterschied am besten klarkommen sind. Haben wir noch nicht den Wetterbericht angeschaut, Hitzewelle könnte anhalten. Mein Vertrauen schon ein bisschen noch in Max Verstappen setzen. Ich bin da so frei und nehme ihn vielleicht sogar mit aufs Podium. Ich glaube, George holt den Sieg, auch ein bisschen Hoffnung dabei natürlich, dass er den Vorsprung wegknabbern kann und wir noch einen richtig emotionalen Mercedes-Kampf um die Weltmeisterschaft sehen werden. Also George auf die 1, Kimi auf die 2 jedoch. Mercedes ist einfach aktuell nicht wegzudenken vom Podium. Platz 3 ist dann diese offene Frage. Wenn ich mir das nochmal anschaue, ja, ein Max Verstappen, es fühlt sich immer so billig an, dasselbe Podium vom letzten Wochenende nochmal zu tippen. Und wir haben ja dann doch recht wenig Konstanz gehabt. Schafft es Ferrari wieder? Lewis, finde ich einen guten Tipp. Wenn ihr die Strategie richtig haben, könnte es anders ausgehen. Weißt du was, ich nehme Oscar. Ich kann mir vorstellen, in Silverstone können Ausfälle passieren. Ist nicht unmöglich. Da fliegt schon mal einer ab. Deswegen, ich sage Oscar auf die 3. McLaren kann sich da vorkämpfen.
Gut, nehme ich.
Perfekt. Dann gehen wir jetzt einmal noch das Endklassement durch und entlassen euch dann in eine, ja, wenn ihr das hört, hoffentlich schon abgekühlte Woche. George Russell gewinnt seinen zum wiederholten Mal in Österreich, einer seiner Lieblingsstrecken wird, erster im Mercedes, Max Verstappen in seinem Heim-Grand Prix quasi. Die Oranje-Fans waren wieder am Start. Er wird Zweiter im Red Bull, bestes Saisonergebnis für ihn. Kimi Antonelli kann sich noch auf Platz 3 vorkämpfen, auch eine gute Performance des Italieners. Oscar Piastri, Vierter im McLaren. Lewis Hamilton nach seinem Sieg in Barcelona nur Fünfter, muss man fast sagen, im Ferrari. Isaac Hadjar, Sechster im Red Bull. Lando Norris im McLaren, Siebter. Charles Leclerc im Ferrari auf der 8. Dann natürlich ein großer Abstand, zeittechnisch, aber nicht punktetechnisch. Denn Liam Lawson darf sich über 2 Punkte mit Rang 9 freuen. Vor Teamkollegen Arvid Lindblad, der 10. wird und sich noch den letzten Punkt, der zu vergeben war, holt. Gabriel Bortoletto im Audi auf der 11, Nico Hülkenberg im Audi auf der 12. Pierre Gasly hat es nochmal versucht, ist aber nicht mehr am Schluss geschafft, die Audis zu überholen, darf sich schlussendlich mit Platz 13 zufrieden geben. Olli Berman 14. im Haas, Franco Colapinto 15. im Alpine, Esteban Ocon im Haas auf der 16, Alexander Albon im Williams 17. Fernando Alonso im Aston Martin wird auch noch gewertet, war aber sehr, sehr weit schlussendlich hinten, hat noch ein paar Strafen auch noch mitgenommen. Ausfälle hatten wir 400 Zahl, Lance Stroll 19. mit einem offiziell basen Batterieschaden, Carlos Sainz, ja, da ist glaube ich alles hingewesen in den Williams, Sergio Perez und Valtteri Bottas, wie schon angesprochen, nach sehr kurzer Performance in Flammen aufgegangen, der gute Cadillac. So, meine Lieben, wie gesagt, schickt uns gerne Feedback. Auch gerne, wie wir die Rennanalysen vielleicht gestalten sollen. Sollen wir da irgendwas ändern? Würdet ihr das gerne irgendwas mehr hören, irgendwas weniger hören? Schickt uns gerne euer Feedback. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund. Und Matti.
Genug Benzin im Tank.
So ist es. Ciao.
Ciao.